Was also ist die Liebe? Ein großes Gefühl natürlich. Besonders die erste Liebe. Davor war nichts Größeres, ganz klar. Michael Köhlmeier hat sich in seinem neuen Roman Madeline in die Rolle eines 14-jährigen Mädchens versetzt, das sich zum ersten Mal mit Haut und Haaren verliebt in einen 16-jährigen, nicht ganz ungefährlichen Jungen, der auch ein Betrüger sein könnte. Michael Köhlmeier ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Abend.
Was hat Sie dazu motiviert, sich in ein 14-jähriges Mädchen hineinzuversetzen?
Ich glaube, ich hätte dieses Buch vor 20 Jahren noch nicht schreiben können. Wenn man sich dann Rechenschaft abgibt, was das Wesentliche vielleicht nicht nur in der Literatur, sondern überhaupt im Leben ist, so ist es also in der Literatur ganz gewiss die Liebe oder nur noch daneben gestellt noch die Frage nach dem Tod. Die erste Liebe ist etwas, dass wenn äußerlich eigentlich nichts geschieht, aber innerlich eine solche Sensation ist, dass man es bis an sein Lebensende nicht mehr vergisst. Und weil man auch so verwundbar noch ist und das losgelöst von aller äußeren Handlung, sich nur auf diese innere Sensation zu spezialisieren, ich glaube, da musste ich einige Jahre Schriftstellerei hinter mich bringen, um das zu wagen.
Madeline? Die 14-Jährige, das Mädchen, Moritz, der 16-Jährige. Können Sie uns in ein paar Sätzen die beiden kurz vorstellen?
Madeline hat insofern eine traurige Umgebung, weil es mit ihren Eltern sehr, sehr schwierig ist. Also sie hat eine äußerst unberechenbare, tobsuchtsgefährdete Mutter, die aber also immer heiß-kalt gibt. Ein Vater, den sie sehr gerne hat, aber der sehr auf Distanz bleibt zu ihr. Also sie hat zu Hause keinen guten Rückhalt. Oder anders ausgedrückt, sie ist sehr, sehr viel allein gelassen worden, schon als Kind, immer, Madeline. Das heißt aber auch, dass sie sich sehr mit sich selber abgibt. Moritz ist irgendwie fast das Gegenteil. Oder eigentlich auch vergleichbar. Er ist ein verwahrlostes Kind. Das heißt, seine Eltern haben sich getrennt, seine Mutter hat ihn zurückgelassen beim Vater. Der Vater kommt mit ihm nicht zurecht, schiebt ihn ab zu seiner Schwester, also zu Moritz' Tante. Und er ist ganz allein gelassen, hat aber sehr, sehr viele Freunde, mit denen er sich herumtreibt. Und während Madeline immer darauf bedacht ist, alles richtig zu machen, strauchelt er schon relativ früh. Das heißt, er wird von der Polizei aufgelesen, wie er und Freunde versucht haben, einen Automaten aufzubrechen. Und insofern sind sie sich sehr, sehr gegensätzlich. Wo sie sich wirklich treffen, ist in dieser Einsamkeit und noch in irgendetwas, dass sie sich eine Parallelwelt im Kopf zurechtbasteln, in der er sich's leichter leben lässt. Man kann auch sagen, von heute aus betrachtet, von einem Erwachsenenleben aus betrachtet, es sind Jugendträume, Träumereien. Da begegnen sie sich. Nur, wenn die Träumereien aufgrund der Einsamkeit im realen Leben so überhand nehmen, dass sie schon schwer für die Jugendlichen ist zu unterscheiden, dann erwecken sie den Eindruck, dass sie vielleicht lügen oder die Wahrheit nicht sagen. Und das ist bei Moritz sehr ausgeprägt. Aber auch bei Madeline.
Lüge und Wahrheit, da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Sie haben das geschildert, die beiden haben es nicht einfach mit ihren Eltern. Welche Auswirkungen hat das auf die erste Liebe? Hat das Auswirkungen, das Verhältnis zu den eigenen Eltern?
Na, vielleicht so direkt, nicht indirekt natürlich schon sehr, weil aufgrund der mangelnden Zuwendung, die beide zu Hause erfahren, also sie haben keine Zuwendung erfahren oder sehr wenig Zuwendung, wird natürlich in den anderen unglaublich viel hineinprojiziert und unglaublich viel erwartet von dem anderen und natürlich auch gleich parallel eben diese Fantasiewelt aufgebaut. Die Madeline, die stellt sich immer gleich vor, wie sie ein gemeinsames Leben mit diesem Moritz führen würde, obwohl es vollkommen chancenlos ist. Und sie muss sich immer zwischendurch, muss sie sich zu Bewusstsein rufen, wie er überhaupt aussieht. Sie kennt ihn ja fast gar nicht. Das heißt, sie baut aus ihm einen vollen Traum, bevor sie ihn wirklich kennt. Ob der Moritz das auch macht, ist schwer zu sagen, weil er viel undurchsichtiger ist. Er hat schon sehr, sehr früh gelernt, sich mit der Lüge einzurichten. Das ist so hart, wenn man das so sagt, weil das Wort Lüge ist so vielfältig, dass es kaum in einem Begriff fassen lässt. Für den Moritz ist es eine Überlebensstrategie sehr früh.
Aber das macht es für Madeline schwierig. Sie kann ihm, auch der Leser, kann ihm bis zuletzt nicht richtig trauen. Er lügt zu Anfang, dann geht es weiter, er hat eine Freundin Claudia gehabt oder hat sie vielleicht noch. Ist Moritz zu trauen?
Wem ist zu trauen? Nicht? Vergessen wir nicht, das ganze Buch wird erzählt von einem Schriftsteller, Sebastian Lukasser, der ein Nachbar von Madeline ist und ein sehr Vertrauter von ihr ist, weil er ihr als Mädchen einmal sie bei einem Autounfall gerettet hat und seitdem haben die eine enge Beziehung miteinander. Der Schriftsteller sagt, es fällt ihm leicht, jemandem etwas vorzumachen. Das ist sein Beruf. Platon hat ja über die Dichter gesagt, sie lügen zu viel. Das heißt, Lüge ist eine parallele Welt zur realen Welt. Die Frage, ob das pathologisch wird oder, also wie bei Moritz, dass man ihm überhaupt nicht mehr trauen kann, das kommt dann, wenn diese parallele Welt die reale Welt überwuchert. Nur bei Moritz ist das nicht so sicher. Der Schriftsteller sagt irgendwann einmal, als er über diese Lügereien von Moritz nachdenkt, die ein so fast artifizielles Konstrukt bilden, sagt er, denkt so wirklich ein 16-Jähriger? Oder denkt so nicht vielmehr ein 60-Jähriger, nämlich er, dass er in den Moritz viel mehr Lügen hineinproduziert, als der wirklich lügt? Also im ganzen Roman würde ich nie der Behauptung trauen, das ist Lüge, oder auch nicht der Behauptung trauen, das ist keine Lüge. Zwischen Lüge und Wahrheit geht das so hin und her, wie es halt auch ist, wenn man erste Liebe hat. Dann will ich doch jemand anders sein, da will ich jemand als jemand anders erscheinen. Und dieses Geflecht aus Wahrheit und Lüge ist halt immanent einer ersten Liebe.
Dieser Moritz, was könnte aus ihm werden? Sie sagten selbst, es wird aus der Perspektive eines Schriftstellers geschildert. Es beginnt mit einem Gedicht, das der Moritz seiner Lehrerin gibt. Die Schüler sollen ein Gedicht abgeben, das sie gesammelt haben, im Internet sich herausgefischt haben. Und er gibt es handschriftlich ab und die Lehrerin bekommt den Eindruck, er habe es selbst geschrieben und er korrigiert es nicht. Und er steht als Star in der Schule da mit diesem fremden Gedicht. Das ist die Geschichte zu Anfang. Es beginnt also mit etwas geschrieben. Aus diesem Moritz könnte vielleicht ein Schriftsteller werden.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist ein äußerst gefährdeter Mensch. Er ist jemand, der, glaube ich, mit Enttäuschungen schlecht umgehen kann, weil er zu viele vielleicht erlebt hat oder weil er so etwas wie ein Grundvertrauen zu Hause nicht mitbekommen hat. Jemand, der mit Enttäuschungen schlecht umgehen kann, der kein Grundvertrauen hat, ist sehr, sehr gefährdet. Er ist gefährdet und er kann dadurch natürlich auch gefährlich werden für andere.
Und all das bringt er in diese erste Liebe mit hinein und gibt es diese Floskel, die Unschuld der ersten Liebe. Wenn man die beiden anguckt, besonders Moritz, dem man nicht trauen kann, Sie haben ihn gerade beschrieben als äußerst gefährdeten Menschen, dann ist diese erste Liebe, weiß Gott, nicht unschuldig.
Ja, sie ist nicht unschuldig, natürlich nicht. Und sie ist auch nicht von Madalins Seite her unschuldig. Ich habe sogar die Vermutung, dass es sowas wie eine unschuldige erste Liebe nicht gibt. Weil was heißt das Wort unschuldig? Das Wort unschuldig heißt, dass derjenige zwischen Wahrheit und Lüge deshalb noch nicht unterscheiden kann, weil er die Lüge noch nicht geschmeckt hat. Aber die hat man geschmeckt. Und zumindest ab dem Augenblick, wo man versucht, in dieser ersten emotionalen Aufgewühltheit sich einzureden, dass es mehr um den anderen als um sich selbst geht. Die Feststellung, dass es in der ersten Liebe, wie vielleicht überhaupt in der Verliebtheit, mehr um sich selbst und diese Erfahrung, diese Sensation, das erste Mal verliebt zu sein geht, als um den anderen, da weiß man, dass da die Unschuld sich schon verdünnisiert hat, dass sie schon verduftet ist, dass sie schon gegangen ist.
Madeleine ist so, wie sie ist, weil sie auch dieses schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Sie sagten, es ist bereits ein Heiß-Kalt-Verhältnis. Die Mutter, das ist eine gemeine, man könnte fast sagen, ab und zu eine böse Frau, die sie regelrecht demütigt. Was hat sie an diesem Mutter-Tochter-Verhältnis so interessiert?
Merkwürdigerweise gelingen mir Mütter öfter in meinen Büchern so, dass sie so dieses unberechenbare Heiß-Kalt, und ich kann nicht mal sagen, dass ich auf meine eigene Mutter Bezug nehmen könnte, um das so zu rechtfertigen. Ganz im Gegenteil, so war meine Mutter nicht ganz anders. Aber diese Mutter ist wie ein allmächtiger Tyrann, der gnadenhalber Böses und Gutes vergibt. Und das ist das Schlimme daran. Ich glaube, mit einem berechenbaren Zyniker, so schrecklich das ist, kann man umgehen. Mit einem unberechenbaren Zyniker, bei dem man nicht weiß, ob im nächsten Augenblick die Tränen ihm aus den Augen fließen und er einen in die Arme nimmt. Dieses Abstoßen und Anziehen, das ist vermutlich für ein Kind, aber auch für einen Erwachsenen das Schlimmste, was einem Umgang mit einem Menschen passieren kann.
Sie haben, um auf den Beginn unseres Gespräches zurückzukommen, von Liebe und Tod als den großen Themen der Literatur gesprochen, die Themen, die auch Sie interessieren. Das Wort Liebe, vor diesem Wort muss man kapitulieren. Das haben Sie einmal gesagt. Jetzt haben wir schon so viel über die Liebe geredet und trotzdem kapituliert.
Also immer schrecklich finde ich, wenn jemand mir sagt, ich soll es definieren, weil das kann man irgendwie nicht. Kapitulieren insofern, dass man nicht klüger wird, wenn man über sie nachdenkt, aber dass es schön ist, sie zu beschreiben. Und das ist was anderes. Ich kann Verliebte beobachten, ich kann mich im Zustand der Verliebtheit beobachten, ich kann es beschreiben, aber beschreiben ist auch eine Art von Nachdenken, aber keine Art, analytisch darüber nachzudenken. Wenn ich beginne, über die Liebe analytisch nachzudenken, beginne ich mich merkwürdigerweise vom Gegenstand zu entfernen. Wenn ich sie beschreibe, und beschreiben meine ich jetzt ganz ernst genommen, unter Beschreibung, da muss ich vorurteilslos vorgehen, ohne eine Hierarchie, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. In der Liebe ist jedes Heben einer Augenbraue unter Umständen wichtig. Da können Tränen wichtig sein, können unwichtig sein. Es kann etwas winzig kleine Handbewegung, ein sich umdrehen wichtig sein und große Worte unwichtig sein. Und da muss ich sehr genau sein in der Beschreibung und in der Beobachtung.
Vielen Dank, Michael Köhlmeier. Sein neuer Roman heißt Madeline, ein Roman, der auch nach der großen Wahrheit der ersten Liebe fragt. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Es hat 176 Seiten und kostet 17,90 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.